Zaire, ehemalig belgisch Kongo, das reichste Land vom afrikanischen Kontinent, Zwangsalliierte von den Vereinigten Staaten. Das ist eine Sendung von Radio Lora, produziert gemeinsam mit Radio Saint-Sin und der Drittweltgruppe, die bei Radio Lora mitschafft. Wir haben bei dieser Sendung verwendet Text von Le Monde Diplomatique, Afrique Asie, das politische Lexikon aus dem Bex Verlag. Wir haben aber ebenfalls verwendet Zeitungsartikel aus dem Archiv von der Zeitung Le Monde und eine Reihe von Wirtschaftslexikon und Biografielexikon. Die Sendung Zaire, Zwangsalliierte von den Vereinigten Staaten, kann bei Radio Lora als Kassette bestellt werden. Einfach anrufen, 252 84 01 oder ein Briefli, Radio Lora, Postfach 8032, Zürich.
Die ehemalige belgische Kolonie Kongo heißt heute Zaire. In der heutigen Sendung stellen wir dieses Land vor, seine Reichtümer und im Gegensatz dazu die breite Verarmung der Bevölkerung. Den Einfluss der Industrienationen am Beispiel der Kupferproduktion. Allen voran den Einfluss der USA, Belgien, Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland und Japan, wie auch die Politik des Internationalen Währungsfonds und seiner Unterstützung des seit 1966 regierenden Machthabers und Diktators Sese Seku Mobutu.
Nicht zuletzt ist Zaire auch ein interessantes Land für die Schweizer Banken. Es wird gesagt, dass die gesamte Auslandsschuld von gegen 7 Milliarden Dollar auf Privatkonten Mobutus in der Schweiz lagern, der sich ganz im Gegensatz zu den zairischen Flüchtlingen bei uns eine prächtige Villa in Savigny bei Lausanne leisten kann. Eine kurze Übersicht zuerst.
Zaire hat eine Fläche von 2,345 Millionen Quadratkilometer und ist demnach fünfmal größer als Frankreich. Zaire zählte 1976 25 630.000 Einwohner. Durch den starken kolonialen Einfluss, vor allem die Ausbeutung der Bodenschätze, kann man in Zaire ein sehr starkes Anwachsen der Städte und eine starke Verödung weiter Landstriche feststellen. So hat sich die Stadt Kinshasa, ehemals Leopoldville, von 1938 mit 40.000 Einwohnern, 1955 mit 325.000 Einwohnern auf 1981 2,5 Millionen Einwohnern vergrößert, auf eine Fläche, die fast vergleichbar ist mit der Fläche Belgiens. 10% der Bevölkerung Zaires leben in Kinshasa, 25% arbeitet dort. Auf dem Gebiet von Zaire haben sich im Verlauf der Jahrhunderte gegen 250 verschiedene Stämme angesiedelt, die den Völkern der Luba 18%, der Mongo 17%, der Wongo 12% und unter anderem der Banyuranda 10% angehören. Die katholische Kirche spricht von 45% katholischen Christen in Zaire, Zahlen, die auf jeden Fall zu hoch gegriffen sind. Doch was tut's? Die katholische Kirche hat auf jeden Fall eine große Verantwortung in Bezug auf die schlimmen Zustände in heutigen Zaire, die sie nur denunzieren, um zu verhindern, dass sich eine klare Opposition profilieren kann. Wir kommen noch auf die Rolle der katholischen Kirche in der Geschichte und heute in Zaire zu sprechen. Sie war ein wichtiges Instrument zur Kolonialisierung dieses Landes. Viel breiter vertreten sind die traditionellen Religionen, dazu kommen ganz wenige Moslems, um ca. 1%.
Zur Geschichte bis zur Unabhängigkeit.
Zwischen 2500 und 500 Jahren vor unserer Zeitrechnung haben sich Bantu-Völker aus dem Norden an den Ufern des Zaire-Flusses angesiedelt. Doch liegen vor allem Informationen über die verschiedenen Königreiche zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert vor. Informationen, die zuerst aus portugiesischen Quellen kommen. Etwas später die Aussagen von Missionaren. Die Zerstörung der einheimischen Gesellschaftsstrukturen war eine direkte Folge des überbordeten Sklavenhandels. Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert sind mindestens 4 bis 5 Millionen Sklaven aus Zaire entführt worden. Dabei sind ein Mehrfaches dieser Zahl, also ein Mehrfaches von 4 bis 5 Millionen Menschen, in den Revolten gegen diese Barbarei und während der Verschleppungen umgekommen oder hingemetzelt worden. Damit verbunden also, wie gesagt, die Zerstörung der Gesellschaftsstrukturen, die im Laufe der Zeit ersetzt wurde durch die sogenannte Heilige Dreieinigkeit, das heißt eine Art staatliche Verwaltung, private Kolonialgesellschaften und christliche Missionen. Die Erkenntnisse vieler Missionare führte 1875 zu einer gründlichen Erforschung Zaires, damals Belgisch-Kongo, und das Einsetzen des kolonialen Abbaus der Bodenschätze. Am Berliner Kongress 1885 wurde das ganze Gebiet von Zaire offiziell dem belgischen König Leopold II. Von Belgien zugesprochen. Dieser sogenannte Königsstaat war ein wirtschaftliches Freihandelsgebiet, das allen europäischen Wirtschaftsunternehmen offen stand, sozusagen ein offenes Jagdgebiet für alle rohstoffhungrigen Konzerne. Die Bevölkerung wurde zu Zwangsarbeitseinsätzen gezwungen, trotz Abschaffung des Sklavenhandels nach 1908. Eine scharfe Kontrolle des Ortswechsels wurde durchgesetzt. Jeder soziale Aufstieg wurde für die schwarze Bevölkerung unterbunden. Eine Art Apartheidssystem durchgesetzt. Die straffe Kontrolle der Bevölkerung erschwerte die Entwicklung einer Opposition gegen die koloniale Unterdrückung. Doch immer wieder kam es zu bewaffneten Aufständen in Plantagen und Bergbaugebieten. Häufig waren es vor allem religiöse Vereinigungen, in denen Zellen des Widerstandes entstanden. Vor allem auch in den Missionsschulen, in denen Lehrer, niedere Facharbeiter, Verwaltungsangestellte, Polizisten, Unteroffiziere, Priester herangezogen wurden. Yeah! Während Jahren versuchte Belgien durch Assimilierung einer afrikanischen Elite eine belgisch-afrikanische Volksgemeinschaft zu entwickeln. In den 50er Jahren versuchte Belgien durch Reformen, Kommunalwahlen und ähnliche Maßnahmen unter dem Druck der Entkolonisierungsbestrebungen in ganz Afrika der Entwicklung in Zaire eine gemäßigte Richtung zu geben. Noch bis 1959 vermied es die belgische Kolonialmacht sorgsam, das Wort Unabhängigkeit zu verwenden, obwohl 1960 Belgisch-Kongo in die sogenannte Unabhängigkeit entlassen werden musste.
Es ist sicher sehr schwierig, im Rahmen von einer Radiosendung auf die verschiedenen Gruppierungen und politischen Organisationen, die die Opposition in Zaire bedeutet, detailliert einzutreten. Daher beschränken wir uns auf einige von diesen Organisationen, die für die Unabhängigkeit und Geschichte nachher wichtig sind, einzutreten, sie zu beschreiben, obwohl gerade in Zaire fast jeder von diesen 250 Stämmen irgendeine Partei oder Organisation aufgebaut hat.
Allen Gruppierungen und politischen Organisationen voran muss das Mouvement National Congolais, das MNC, vorgestellt werden. Es entstand aus den Kreisen des Manifestes Conscience Africaine von 1954 und wurde 1958 gegründet. Es war die einzige national ausgerichtete Partei, die einen fortschrittlichen Kurs für soziale Gerechtigkeit und nationale Unabhängigkeit verfolgte und wesentlich durch die Persönlichkeit Patrice Lumumbas, einem Mann mit charismatischer Ausstrahlung, geprägt war. Im Mai 1960 fanden die ersten Parlamentswahlen noch vor der vollständigen Entlassung in die Unabhängigkeit am 30. Juni 1960 statt. Trotzdem errang der MNC neben den 100 sich präsentierenden Parteien 33 der 137 Parlamentssitze, ohne allerdings eine Mehrheit zu erreichen. Patrice Lumumba wurde Ministerpräsident der ersten Regierung. 5 Tage nach der Unabhängigkeit meuterte die kongolesische Ordnungsmacht Force Publique.
Am 11. Tag inszenierte Moïse Tshombe, der Gründer der ethnisch geprägten und von internationalen Finanzinteressen Belgien und die USA geförderte Konakat-Partei, einen Sezessionskrieg gegen die linksgerichtete Regierung Lumumbas. Den Sezessionskrieg der Region Katanga, heute Shaba, von Kongo, heute Zaire, was der Zentralregierung 60% der Staatseinnahmen entzog, da die Einnahmen aus dem rohstoffreichen Katanga entfielen. Dieser Krieg dauerte fast 3 Jahre und wurde unter Beizug von UNO-Blauhelmen beendet. Ein Krieg, der von den kolonialen Mächten inszeniert wurde, von der katholischen Kirche versteckt, gefördert und von verschiedensten Söldnern geführt wurde. Während diesem Sezessionskrieg wurde Patrice Lumumba umgebracht.
We Lumumba, Lumu Lumumba, Azwa Fagiore. Yoreiwe.
Patience, patience, patience.
Kerombe, dino.
Einer von den bedeutendsten Persönlichkeiten von der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung ist, respektive ist gsi, der Patrice Lumumba. Der Patrice Emery Lumumba ist der Kopf und Mitbegründer vom Mouvement National Congolais, der nationalen kongolesischen Befreiungsbewegung MNC, gsi. Es ist ihm gelungen, die Stammesfäden, die Ursache von Unzähligen von Spannungen und Spaltungen in den verschiedenen afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen gewesen sind, zu überwinden und eine kompromisslose Politik für Fortschritt und soziale Gerechtigkeit können durchzusetzen, die 1960 zur Unabhängigkeit von Zaire geführt hat.
We Lumumba, Lumumba,
Lumumba wurde 1925 geboren und absolvierte eine katholische Missionsschule. Von 1954 bis 1957 war er Postbeamter, dann Brauereidirektor. Von 1950 an war er aktiv im Widerstand gegen die belgische Kolonialmacht. Obwohl er nach Unruhen 1959 in Haft gesetzt wurde, musste er für die Unabhängigkeitsverhandlungen mit Belgien beigezogen werden. Durch sein Auftreten, seine Reden, wurde er rasch zu einer Symbolfigur des afrikanischen Widerstands gegen die Kolonialherrschaft. Seine Ausstrahlung machte nicht nur das MNC zur wesentlichen politischen Kraft in Zaire, sondern hatte auch eine Ausstrahlung auf ganz Afrika, das sich vom kolonialen Joch befreien wollte. Dies erklärt einiges für die Gründe seiner Ermordung am 17. Januar 1961.
Der am 11. Tag nach der offiziellen Unabhängigkeit inszenierte Sezessionskrieg der Region Katanga, heute Shaba, und die Meuterei der Force Publique bewogen den ersten Ministerpräsidenten der Demokratischen Republik Kongo, heute Zaire, Patrice Lumumba, die UNO und den Ostblock um Hilfe anzurufen. In diesen Ereignissen, die von den Medien nur bruchstückhaft und möglichst konfus dargestellt wurden, profilierte sich ein erstes Mal ein gewisser Joseph Désiré Mobutu. Mobutu war Staatssekretär in der ersten Regierung Lumumbas und wurde in der Folge zum Obersten der Force Publique ernannt.
Lumumba, amtierender und gewählter Ministerpräsident, wurde von Söldnern Tshombes in die Region Katanga, heute Shaba, entführt, dort gefoltert und ermordet. Lange Zeit versuchten die Medien, einen Schleier des Geheimnisses um die Ereignisse der Ermordung Lumumbas zu ziehen. Die von der UNO eingesetzte Untersuchungskommission unter der Leitung des damaligen UNO-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld kam nicht dazu, die Ermordung Lumumbas vollständig aufzuklären. Dag Hammarskjöld kam beim Absturz des Flugzeuges, das ihn nach Zaire hätte bringen sollen, um. Auch die Umstände dieses Flugzeugabsturzes sind bis heute noch nicht offiziell abgeklärt.
Doch die Ermordung Lumumbas konnte die Ausstrahlung dieses Mannes auf die verschiedenen afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen nicht brechen. Neben Amilcar Cabral, Albert John Luturi ist Patrice Lumumba eine der prägendsten Persönlichkeiten der aktuellen Geschichte Afrikas. In Zaire allerdings ermöglichte seine Ermordung die Machtergreifung verschiedenster Vasallen und schließlich den Militärputsch Mobutus. Der Name Lumumba hat jedoch heute noch eine solche Kraft auf den afrikanischen Kontinent, dass sogar sein Sohn François Lumumba heute noch massivsten Verfolgungen ausgesetzt ist und auch der korrupte Herrscher in Zaire, Mobutu, den Ruf Lumumbas für seine eigene Sache nutzbar zu machen, versucht. Durch eine posthume Rehabilitierung Lumumbas und die Benennung einer Stadt in Zaire mit seinem Namen Lumumbashi. Der Sezessionskrieg dauerte fast 3 Jahre. In dieser Zeit und dann bis 1966 übernahmen abwechslungsweise verschiedene ethnische Gruppierungen die Macht in der Demokratischen Republik Kongo, immer gefördert oder im Konflikt mit den im Kongo aktiven Macht- und Wirtschaftsinteressen der westlichen Welt, wobei von diesen Kräften die ethnischen Gegensätze, die Stammesfäden gegeneinander ausgespielt wurden und im Hintergrund der neue Mann im Kongo, Joseph Désiré Mobutu, aufgebaut wurde. Wie wir im Manifest der kongolesischen Patrioten entnehmen können, aus dem Jahre 1982.
1964 verhalf die NATO unter der Leitung Belgiens und unterstützt durch die USA den reaktionären Kräften definitiv an die Macht und verdrängte den kongolesischen Widerstand in den Maquis im Osten von Zaire.
Unter dem Nachfolger von Lumumba, Kasavubu, wurde Mobutu Oberbefehlshaber der Armee und übernahm am 25. November 1965 nach einem erfolgsreichen Staatsstreich die Macht und bildete eine Regierung der nationalen Einheit. 2 Jahre später gründete der 1930 geborene Mobutu die Einheitspartei, das Mouvement Populaire de la Révolution, in der jeder Zaire Mitglied wurde. Alle anderen Parteien wurden verboten. Die westlichen Industrienationen wussten ganz genau, dass diese Revolution und die damit verbundene Verstaatlichung der Kupferminen in Chaba keine Gefahr für die Rendite war.
Denn 1965 förderten die Minen in der Region Chaba 288.000 Tonnen Kupfer, 316.000 Tonnen im Jahre 1966. Und nach der Gründung der Staatsfirma der Jekamin 1967 wurden 319.000 Tonnen produziert. 1983 hätte die Produktion 500.000 Tonnen überstiegen. Die sogenannte Revolution in Zaire hat auch nichts daran geändert, dass in der Jekamin, der General de Carrière et des Mines, die 950 ausländischen weißen Techniker 50% der gesamten Lohnsumme verdienen und die restlichen 36.000 zairischen Arbeiter unter sich die andere Hälfte teilen.
Die Verstaatlichung der Minen hat an den wirtschaftlichen, vorkolonialen Strukturen und Beziehungen nichts geändert und ermöglichte dem herrschenden Mobutu-Clan das Abschöpfen der Gewinne und deren Verwendung zur Aufrechterhaltung einer korrupten Elite in Zaire und das Abführen von Millionenbeträgen auf sichere Schweizer Bankkonten.
Immer noch übernimmt die belgische Union Minière, eine hundertprozentige Tochter der mit der Deutschen Bank verhangenen Société Générale de Belgique, dem größten belgischen Finanz- und Industrieunternehmen, einen überwiegenden Teil der sayrischen Kupferproduktion. Belgien gehört dadurch auch zu einem der weltgrößten Metallverarbeiter von nicht eisenhaltigen Metallen. Belgien, das heißt vor allem die Union Minière und ihre verschiedenen Industrieunternehmen wie Metallurgie Hoboken Overpelt, MHO und La Métallochimique, produzieren mehr Kupfer als die BRD und 10-mal mehr als Frankreich. Der Export des Kupfers und die bei der Raffinierung frei werdenden Rohstoffe wie Silber, Kalium, Germanium, Gold und Platin aus der Region Chaba umfassen 65-70% aller Exporte Zaires. Die schlechten Verbindungen und die zum Teil politisch unstabile Lage in den Ländern rund um Zaire haben zur Folge, dass der Abtransport des Kupfers von der Mine bis zu einem der drei wichtigsten Häfen bis 160 Tage dauert. Fast 42% der Kupferproduktion wird in Port Elizabeth in Südafrika verschifft. Dies sicher einer der wirtschaftlichen Hintergründe der relativ guten Beziehungen Mobutus mit dem Apartheid-Regime in Johannesburg.
Yes, I'm walking.